Wie kommen wir dahin, damit die Ernährungspräferenzen sich ändern nachhaltig?
Was mich sehr erstaunt hat, sind diese 38%. Ich hätte das nie gedacht.
Am Endeffekt ist Nachhaltigkeit menschengemacht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörpunkt Nachhaltigkeit. Heute zum Thema nachhaltige Ernährung Teil 2. Im Fokus stehen dabei die Ergebnisse und Erkenntnisse des kulinarischen Forschungsprogramms Farm to Table der beiden Hochschulen ZHDK und ZHAW gemeinsam mit dem Caterer ZFV-Unternehmungen. Mein Name ist Milena und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Resource Sustainability in the Arts. Heute bei mir im Studio wieder drei sehr interessante, spannende Menschen. Herzlich willkommen, Michael, Francesco und Madeleine. Schön, dass ihr da seid. Wir schauen heute zurück auf Farm to Table und möchten nochmals einen Einblick geben, auch in das Projekt. Deswegen würde ich euch gerne gerade zu Beginn fragen, wie hat Nachhaltigkeit geschmeckt? Was war euer liebstes Menü aus den 4 Wochen im November? Michael.
Also was mir blieb und was ich fast ein bisschen eine Offenbarung fand und mir auch sehr geschmeckt hat, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es war ein Menü mit Pommes und mit Bohnen, so eine Art mexikanisches Menü. Als ich das gelesen habe, habe ich das ziemlich crazy gefunden, aber dann hat mir eben Mark im Nachhinein noch erzählt, dass es eben Proteine hat und eigentlich ist ja, Pommes sind ja Gemüse und es schmeckte extrem gut und das hat mir so wie ein bisschen eröffnet, es muss nicht immer Fleisch sein und eine spannende Kombination ist eben auch etwas Tolles.
Klingt sehr lecker, ja. Du hast ja das Projekt co-geleitet, gemeinsam mit Francesco und leitest auch in einer Co-Leitung Resource Sustainability in the Arts hier an der ZHDK. Dann gebe ich das Wort gerne noch weiter. Francesco, was war dein Lieblingsessen?
Ich denke, es war das Linsen-Curry mit Tofu. Und es hat mir sehr gefällt, weil ich konnte alle die Proteine, die ich brauche, bekommen. Und es war auch nachhaltig und es hat sehr gut geschmeckt mit diesem Curry. Deshalb guten Job, ZTV.
Ja, klingt auch sehr lecker. Francesco, du leitest das Nachhaltigkeitsprogramm an der ZHAW und hast eben mit Michael zusammen auch das Forschungsprojekt Farm to Table geleitet. Ja, Madeleine, herzlich willkommen auch an dich. Du bist Business Developerin beim ZFV. Ja, was hat dich verführt in der Mensa?
Ich bin ein Riesenfan von Hummus und darum hat mich auch die Mezze Bowl mit grünem Hummus, das war speziell, überzeugt. Und es hat noch so gebratenes Tomatenragout dazu und Falafel. Es war sehr lecker. Und ausgewogen mit Proteinen und ich glaube auch sehr gesund.
Hätte ich auch Lust drauf.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht für unsere Hörerinnen nochmals einen kurzen Rückblick. Farm to Table war ein 4-wöchiges kulinarisches Forschungsprogramm der ZHAW und der ZHDK gemeinsam mit dem ZFV hier in der Mensa des Toni-Areals. Im letzten November. Michael, kannst du nochmals kurz zusammenfassen, was waren die Forschungsfragen, welche Methoden habt ihr angewendet? Was waren die Ziele vom Projekt?
Die Ziele sind eigentlich relativ klar vorgegeben vom Kanton Zürich, dass die zürichischen Institutionen und bis 2030 50% CO2 einsparen müssen. Und unsere Forschungsfrage war eigentlich, wie könnte man Hochschulgastronomie verändern, dass man einerseits eben die Klimaziele erreichen könnte, dass es aber eben auch den Leuten schmeckt und sie gerne in die Mensa gehen. Dass es aber auch für die Mensa, das war uns auch wichtig, für die Leute, die in der Mensa arbeiten, auch wie eine befriedigende Arbeit ist, diese Menüs auszuwählen, diese Menüs zu kochen und dann anzubieten.
Vielen Dank für diese kurze Einführung. Dann würden wir in die Auswertung einsteigen und uns mal anschauen, welche ersten Ergebnisse jetzt hier im Februar vorliegen. Francesco, wie sind denn die Ernährungspräferenzen hier im Haus verteilt?
Hier in Toni Areal haben wir sehr viele Omnivoren, aber auch einen guten Anteil von Flexitariern. Und mit Flexitariern meinen wir Leute, die generell auch Fleisch essen, aber weniger als 200 Gramm pro Woche. Und die sind mehr oder weniger 30% je, und dann haben wir zwischen 20 und 25% der Leute, die vegetarisch sind, und ungefähr 5 bis 10%, die vegan sind.
Und Omnivoren heißt, dass Menschen alles essen. Also
alles essen, und hier ist gemeint Leute, die auch gerne Fleisch essen.
Ist das vergleichbar mit der Welt außerhalb der Hochschule, mit dem Durchschnitt in der Bevölkerung, oder gibt es hier eine Abweichung?
Ich denke, es ist durchschnittlich, aber vielleicht hier gibt es eine Tendenz, ein bisschen mehr in Richtung weniger Fleisch zu essen, mehr vegetarisch und vegan.
Wir haben ja jetzt gehört, bei der Auswahl, was ihr gegessen habt, da war der Geschmack, spielte eine Rolle. Aber Madeleine, du hast gesagt, gesund war es auch noch, das, was du gegessen hast. Francesco, ihr habt auch die sogenannte Ernährungsphysiologie untersucht, also quasi die optimale Ernährung aus gesundheitlicher Sicht. Kannst du das vielleicht für die Hörerinnen kurz erklären? Was habt ihr untersucht? Und mich würde dann auch interessieren, was ist aus eurer Sicht dann ein gesundes Menü?
Wir haben auch dank der guten Zusammenarbeit mit der ZTV Einblicke über die Nährstoffe und diese Ausgewogenheit von Menü. Geht es um 8 Indikatoren. 4 sind Indikatoren, die eher nicht gesund sind, zum Beispiel wie viel Energie, wie viel Salz, wie viel Zucker und Fett, und dann Indikatoren, die ein Signal für mehr Gesundheit geben, zum Beispiel ungesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Proteine und Obst und Gemüse. Und das haben wir alles analysiert, und über diese 4 Wochen, die Ergebnis war, dass alle Menülinien waren ausgewogener.
Also innerhalb des Versuchs waren sie ausgewogener als...
als das Referenzwert vom letztes Jahr.
Mhm. Ja, ja.
Weil wir haben wirklich versucht, nicht nur regional und nachhaltig, aber auch gesünder zu kochen. Und manchmal sind wirklich kleine Anpassungen von sehr großer Bedeutung.
Hast du noch ein Beispiel vielleicht für ein besonders gesundes Menü, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, oder wo du das nochmal erklären kannst? Eben, du hast jetzt diese Makronährstoffe angesprochen, Protein, Kohlenhydrate, aber es geht vielleicht auch noch um Mikronährstoffe. Oder ja.
Ja, das gesundeste Menü war gemäß unserer Analyse das Planted Chicken mit Penne und Gemüse. Nummer 3 zum Beispiel sind meine Linsen-Curry mit Tofu. Deshalb es gibt auch ein bisschen Vielfalt in was man essen kann, zum Beispiel auch das Ramen Bowl und so weiter.
Ja, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, Madeleine, du hast die Zahlen dazu, was denn tatsächlich am meisten gegessen worden ist, also was waren die Hits? Korreliert das zum Gesundheitsaspekt?
Das mit Abstand am beliebteste Menü waren die Elbler-Makaronen mit Bergkäse und Apfelmus. Ich glaube, das war nicht so eine große Überraschung. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben ja unterschiedliche Menülinien, und da ist der Preis auch unterschiedlich. Und darum ist es vielleicht etwas verzogen, weil das war das günstigste Menü, also mit 7,60 Franken. Das zweitgünstigste Menü, da war es die vegane Wildbowl, was auch sehr spannend ist. Und dann bei Exquisite war es das Schweizer Poulet-Geschnetzelte nach Zürcher Art.
Ja, ich habe in der Auswertung gelesen, dass die veganen Optionen teilweise auch polarisiert haben, oder die vegane Woche. Es gab eine Woche im Versuch, wo das ganze Angebot tatsächlich nur vegan war, also inklusive auch die Sandwiches in der Cafeteria, oder? Wie habt ihr das gemerkt, dass es polarisiert hat? Also habt ihr das auch im Betrieb gemerkt, wo ihr ausgegeben habt, geschöpft habt, mit den Leuten vielleicht Kontakt hattet, oder war das mehr dann in den Zahlen, dass sich das niedergeschlagen hat?
Es war beides. Das war eigentlich die einzige Woche, wo wir wirklich Kommentare gekriegt haben von den Studierenden. Und auch erzielte die vegane Woche als einzige Woche einen leicht negativen Umsatz versus der Vergleichsperiode. Und alle anderen Wochen nicht. Aber wir spüren das schon generell, wenn nur vegan das polarisiert, da gibt es Diskussionen, und das ist oft der Fall, wenn wir solche Experimente machen oder an verschiedenen Tests arbeiten diesbezüglich, dass einfach das dann die Personen, die gerne mal Fleisch essen oder auch tierische Produkte verköstigen, dann sich irgendwie wie belehrt fühlen. Ich finde halt auch so die Kommunikation vegan hat manchmal einen negativen Touch schon. Ich glaube, es wäre viel besser, würde die Gesellschaft irgendwie über pflanzenbasierte Ernährung sprechen. Und das ist da halt auch vegan, aber es ist nicht so negativ behaftet.
Das ist eine sehr gute Erkenntnis, oder? Hatten wir sie Plant-Based Week benannt, oder wäre das anders? Und ich denke, wenn wir kleine Anpassungen in unsere Gastronomie machen, oder was sind die Effekte? Weil wir sind an der Suche, welcher Weg eigentlich gut funktioniert, um diese Verhalten zu beeinflussen im Sinne von diese Vorurteile entgegenkommen, aber auch, wie könnten wir diese Ziele, die wir vom Kanton, aber auch gesellschaftlich haben, mehr Nachhaltigkeit in alle Sektoren zu schaffen.
Sobald man den kulturellen Kontext ein wenig wechselt, ist es für die Leute kein Problem mehr, weil sie können vegan eigentlich hier in unserem kulturellen Umkreis können sie das kontextualisieren. Das heißt dann einfach, es gibt kein Fleisch und vielleicht Fleischersatz. Aber sobald wir etwas Asiatisches machen, dann verlieren sie die Orientierung, oder? Weil sie wissen nicht, dass es in Asien vielleicht zu diesem Menü normalerweise Fleisch gäbe. Und dann gibt es eine Asia Week.
Ein Perspektivenwechsel, das ist natürlich ein interessanter Ansatz, weil wenn wir hier auf unsere Schweizer Küche schauen, die sehr Milchprodukte intensiv ist, dann denkt man vielleicht schnell bei vegan, oh, kein Käse mehr, kein Joghurt, keine Milch, kein Fleisch. Und es generiert so ein Verlustgefühl. Ihr sprecht ja auch von pflanzenbasierter Kulinarikkompetenz. Madeleine, was bedeutet das genau für euch?
Wir denken, wir müssen die pflanzenbasierende Kulinarikompetenz steigern, damit wir den Gästebedürfnissen entsprechen können und den Ernährungstrends. Und deshalb möchten wir im Moment den Fokus legen, wirklich das wir unsere Köche und Köchinnen weiterentwickeln in dieser Kompetenz, damit wir kreative Menüs, pflanzenbasierte Menüs kreieren und anbieten können. Aber natürlich auch andererseits, um ökologisch einen Schritt vorwärts zu machen.
Ich höre, der Trend geht klar in Richtung pflanzenbasiert. Es gibt dann also zum Beispiel eine Asia Week. Der absolute Hitseller während den 4 Wochen Farm to Table war aber Elpler Makrone. Was macht ihr jetzt mit den Menschen, die ja auch die Schweiz auf dem Teller wollen?
Das ist eine große Thematik, auf jeden Fall. Für uns bestehen die Gästebedürfnisse im Zentrum. Und natürlich, wir als Unternehmen haben uns stark widmen uns stark der Nachhaltigkeit. Also es ist beides sehr wichtig. Und darum probieren wir einen guten Mix. Und es ist wichtig, dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet. Und das ist für uns extrem schwierig. Wie kommen wir dahin, damit die Ernährungspräferenzen sich ändern nachhaltig? Und es geht schrittweise voran. Und wir können das nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Und gewisse Bedürfnisse bestehen noch für Schnitzel Pommes. Ist eines der beliebtesten Menüs in den Mensen oftmals. Und das ist so. Und ich finde auch den Ansatz Add-on sehr spannend.
Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben ja auch Erkenntnisse darüber, dass Essen und die Ernährungspräferenz sich auch sehr früh, bereits in der Kindheit, festigt, und das, was man kennt, das hat man oft halt auch später, mag man das immer noch, und Essen geht unter die Haut, geht durch den Magen, geht sehr tief. Wie lässt sich da Veränderung herbeiführen? Kannst du uns da etwas aus verhaltenspsychologischer Sicht noch etwas mehr erzählen, Francesco?
Ich denke, Essen ist ein bisschen wie Religion, oder? Es polarisiert immer, und es ist auch etwas, das sehr persönlich ist. Und wenn wir versuchen, etwas auch in unser Privatleben zu verändern, oder, dann das braucht sehr viel Zeit und auch sehr viel Disziplin, und auch man braucht fast 3 Monate wirklich ein neues Verhalten zu integrieren und auch fast zu verankern in alltägliches Verhalten. Und hier hatten wir nur 1 Monat.
Das deckt sich ja auch mit dem Ergebnis von eurer Umfrage. Ihr konntet jetzt noch keine Veränderung im Besuchermuster feststellen bei den Leuten. Das braucht also mehr Zeit, bis hier eine Veränderung dann auch sichtbar und messbar wird. Ihr schreibt auch, dass es konkretere Interventionen noch braucht, um eben eine Verhaltensänderung zu provozieren, anzustoßen. Michael, aus Sicht der Künste und des Designs, an was für Interventionen können wir hier denken?
Also wir hatten ja in diesen 4 Wochen so ein paar tragende Ideen, dass man zum Beispiel die Produzenten einlädt, dass man auf einer Webseite genau erklärt, was wir hier tun. Und ich glaube, Kunst und Design hätten natürlich eine wichtige Rolle in der Vermittlung. Also was esse ich da, wie viel esse ich da, was tue ich meinem Körper zugute. Diese Funktion, dass Kunst und Design so in der Vermittlung zwischen Nachhaltigkeit, Gesundheit und eben doch einem auch Lust an der Ernährung stehen, das wäre so ein bisschen die tragende Rolle. Und das andere ist so mehr der performative Akt, also die Tavolata, die es mal auf dem Dach gab oder eben vielleicht rausgehen. Also nicht nur, was man isst, sondern auch, wie man es isst und wo man es isst. Ich glaube, die Erkenntnis dass, vom ZDV, dass hier die Leute im Toni-Areal vielleicht offener sind solchen Experimenten gegenüber, das gibt vielleicht auch eine Art Vorreiterrolle, dass das, was wir hier heute tun, vielleicht in ein paar Jahren in einer anderen Mensa auch funktionieren könnte.
Wir haben jetzt viel über die gesundheitlichen und auch die verhaltenspsychologischen Aspekte gesprochen. Ich würde gerne noch das Thema ein bisschen auf die Emissionen lenken, darauf, was dann eben für das Klima das beste Menü ist, was den wenigsten Impact hat. Das wurde auch untersucht. Ich habe gesehen, ihr habt 38% CO2 einsparen können während diesen 4 Wochen im Vergleich zum Normalbetrieb. Eine ziemlich beachtliche Zahl. Im Gespräch mit verschiedenen Menschen ist mir oft aufgefallen, dass dann der Kommentar kommt, ja, ist klar, wir müssen einfach weg von den tierischen Produkten. Sobald mehr mit Gemüse gekocht wird, dann gehen ja auch die Emissionen runter. Ist das eine Aussage, die haltbar ist?
Doch, das ist korrekt. Also vor allem ist es dass die Reduktion vom Fleisch von Wiederkäuern, also das heißt Rindkälbern, da ist der Emissionsausstoß sehr groß. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt und natürlich eine Steigerung des pflanzenbasierten Angebots reduziert die Emissionen.
Was ich im Zusammenhang mit dem Projekt dann auch oft gehört habe, ist, dass die Leute sagen, ja, ohne Fleisch, mehr Gemüse, das ist ja dann auch noch günstiger. Jetzt hattet ihr aber rund 15% höhere Kosten während dem Versuch. Woher kommt das?
Ja, es ist wirklich so, dass das Verständnis in der Gesellschaft so ist, dass dann die Warenkosten tiefer seien. Wir haben diesbezüglich wirklich schon einige Analysen gemacht, aber wir haben keine klare Antwort auf diese Frage. Die Warenkosten hängen wirklich stark von der Qualität ab, auch von der Regionalität und halt generell von der Zusammenstellung bzw. auch Kreativität des Menüs. Also von dem her kann man nicht sagen, okay, Fleisch ist per se teurer in der Herstellung oder und auch von den Warenkosten als ein pflanzenbasiertes Produkt. Und eben wir haben ja im Forschungsprojekt auch mit diversen lokalen kleinen Lieferantinnen zusammengearbeitet. Da haben wir einen starken Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette gelegt, also beziehungsweise auf die ökologischen und die soziale Nachhaltigkeit. Und darum sind irgendwie auch die Warenkosten höher als in der Vergleichsperiode. Und was wir glauben, es braucht wirklich Effizienzsteigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um erschwingliche, nachhaltige, ausgewogene Angebote bieten zu können.
Ja, ich höre, da ist auch eine Art Zielkonflikt. Ihr müsst sehr kostenbewusst sein und trotzdem möchtet ihr eben diese umfassende Nachhaltigkeit bieten. Wie kommt ihr dahin? Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema oder herausforderndes Thema. Und hier benötigen wir auch die Unterstützung unserer Auftraggebenden. Weil, wie ich eingangs ja gesagt habe, ist das Daily, das kostet 7,60 Franken und wir kriegen keine Subventionen von den Hochschulen. Und ich glaube, da kann man sich auch rechnen, dass wir da mit eher tiefen Warenkosten auskommen müssen.
Am Endeffekt ist Nachhaltigkeit menschengemacht, oder? Wir müssen zuerst die Leute im Zentrum haben, oder? Und sehen, okay, was könnten die mit den Leuten machen? Weil unsere Hochschulen wollen nicht mit Verbote und Gebote vorangehen. Das ist klar.
Ja, vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Wo geht's hin mit Farm to Table? Was sind die nächsten Schritte, Michael?
Also wir werden als erstes jetzt die Auswertung fertig machen. Es gibt einen Schlussbericht. Diesen Schlussbericht werden wir den beiden Hochschulen vorstellen, also der Betriebskommission hier. Und was mich sehr erstaunt hat, sind diese 38%. Ich hätte das nie gedacht. Eine Frage ist sicher der Preis. Und ich würde stark meinen, dass das vielleicht in eine nächste Ausschreibung sogar rein muss, oder? Dass man das, weil man kann die Ziele erreichen, das haben wir jetzt eigentlich bewiesen. Aber es hat einfach gezeigt, dass das Experiment wirklich sehr viele Resultate auf verschiedenen Ebenen gebracht haben, die positiv sind.
Ich würde wirklich versuchen, auch diesen Experiment in andere Standorte, weil ich muss nicht nur den Standort Tonia Real anschauen, ich muss die ganze Hochschule. Und die Hochschule ist fast ein Mikrokosm auch von der Gesellschaft. Und es wäre wirklich interessant, das Experiment wiederzuholen.
Ja, wir von unserer Seite sind sehr offen für solche Projekte, weil ich glaube, es können immer alle davon profitieren. Wir werden auch kurzfristig gewisse Maßnahmen umsetzen oder kontinuierlich eigentlich, um das Angebot nachhaltiger und ausgewogener zu machen.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit Farm to Table. Herzlichen Dank an euch drei für eure Zeit. Es war wieder einmal interessant, hier gemeinsam am runden Tisch zu diskutieren. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke.
Danke auch. Danke.
Falls ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch mehr über die Ergebnisse von Farm to Table erfahren möchtet, dann werft doch einen Blick in unsere Shownotes. Mehr Informationen über Resource Sustainability in the Arts findet ihr auf www.zhdk.ch/nachhaltigkeit und dort könnt ihr gleich auch unseren Newsletter abonnieren, dann seid ihr auf jeden Fall up to date, wenn dann der Ergebnisbericht zu Farm to Table erscheint. Wir freuen uns wie immer über Feedback und über Fragen und Anregungen und bis zum nächsten Mal.